Amen miteinander. Oh ja, danke vielmals. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Stefan Mag, die einen haben es schon gesehen auf dem Flyer. Ich habe die schönsten zwei Berufe der Welt. Ich bin Hirte mit richtigen Schafen. Ich habe etwa 100, ja um die 150 Schafe, um die wir uns kümmern dürfen. Es ist ein wunderschönes Leben. Und gleichzeitig bin ich noch Pastor oder eben Evangelist, wie man sagt. Ein Evangelist ist jemand, der den Glauben weitergibt. Ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder, zusammen mit Nadine, meiner Frau. Die sind im Teenageralter, also da ist sehr viel Action bei uns zu Hause, immer etwas los. Und ich habe ein verrücktes Projekt vor ein paar Jahren angefangen, dass ich mit einem großen Holzkreuz, das ist 3,5 Meter lang und knapp 2 Meter lang, in alle Hauptstädte von Europa reise und das Evangelium weitergebe. Ja, warum macht man das? Das hat 3 Gründe. Der erste Grund ist, ein Baum, der keine Wurzeln hat, der fällt. Und Europa hat die Wurzeln der Christenheit abgeschnitten. Oder immer mehr schneiden wir unser Fundament ab. Und so dürfen wir nicht erstaunt sein, wenn dieser Baum fällt. Und darum gehe ich mit dem Kreuz hin, um den Leuten zu sagen, es ist wichtig, dass wir die christlichen Werte, die uns groß gemacht haben, in aller Unterschiedlichkeit von christlichen Richtungen, dass wir die wieder ins Zentrum stellen. Dann glaube ich, hat das Kreuz Kraft, oder wenn wir in diese Städte gehen und beten, wir beten dann für die Regierungen, für die Leute, dann glaube ich, passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Ich glaube, es gibt Dinge, die sehen wir nicht und doch sind sie da. Und wenn wir da hinfahren, ist es auch immer eine Proklamation des Gebets. Und drittens, das Schönste für mich, wenn ich da mit diesem Kreuz ein paar Kilometer durch die Stadt pilgere, kommen immer wieder Leute auf mich zu und sprechen mich auf dem Glauben an. Und ich habe schon einige verrückte Dinge gemacht. Ich habe in Amsterdam, bin ich aus einem Sarg gesprungen zum Beispiel. Ich habe in Moskau auf dem Roten Platz gepredigt vor ein paar Jahren. Da sind dann 200 Städte in Russland, sind dann junge Leute aufgestanden und haben auch das Evangelium verkündet. Also ich habe schon einige verrückte Dinge gemacht für Jesus, aber so mit diesem Kreuz, das ist so toll. Weil, wenn sich jemand nicht interessiert, dann schauen die einfach weg. Aber wenn die Leute mich ansprechen, dann bin ich direkt beim Evangelium. Ich erinnere mich, ich war in Prag, da ist eine junge Frau auf mich zugekommen, voller Tätowierungen, eine Asiatin. Und ich dachte, ja, die ist sicher nicht so interessiert am Evangelium. Die hat mich da gefragt, was ich mache, und da habe ich ihr erzählt. Und dann hat sie gesagt, sie sei eine Methodistin, also bei der Methodistenkirche. Und heute Morgen war sie im Gottesdienst und sie hat so eine Bibelschule gemacht ein Jahr und hat gesagt, Jesus, wenn du möchtest, dass ich vollzeitlich für dich arbeite, dann schick mir ein Zeichen. Dann kommt die aus dieser Kirche raus und da kommen wir mit diesem Riesenkreuz vorbei. Dann hatte die ihre Berufung in den vollzeitlichen Dienst. Ich erinnere mich an einen Mann, der hat sein Leben gleich Jesus gegeben. Er hat gesagt, das habe ich schon so lange gesucht, diesen Frieden. Und ja, dann können wir das Evangelium weitergeben. Und was ganz spannend war, als ich vor 3 Jahren oder vor 2,5 Jahren angefangen habe, waren vor allem die jungen Leute, die waren eher so ein bisschen distanziert. Aber seit etwa 1,5 Jahren hat sich das wirklich gedreht. Ich war in Dublin, da bin ich da gelandet, und da waren überall diese Regenbogenflaggen, die kennt ihr sicher auch. Und dann hat mein Kollege gesagt, ja, das ist immer so in Dublin, das ist ganz normal. Dachte ich, ja gut, das ist ganz normal, bin da losgelaufen mit meinem Kreuz und dann sind wir wirklich in so einen Pride-Marsch hineingeraten. Da waren ganz komische Leute da, könnt ihr euch vorstellen. Aber auch ganz viele junge Leute sind gekommen und haben gesagt, hey, das ist so gut, dass du da bist und weißt du, ich interessiere mich auch wieder für den Glauben. Wir kamen nicht nach mit Gebeten, wir haben gebetet, wir konnten kaum mehr laufen. Und seit letztem Sommer habe ich das Gefühl, dass unter den jungen Leuten eine große Offenheit für Jesus da ist, für die christlichen Werte, für das Evangelium. Und das hat sich so durchgezogen. Und darum glaube ich, ist es ein wirklich tolles Projekt. Man soll ja auch die Schwierigkeiten nicht verheimlichen. Im letzten Herbst war ich in Monaco. Ich dachte, Monaco, das ist kein Problem, das ist easy. Monaco, da ist alles in Ordnung. Aber das war dann eben nicht so, die hatten da nicht so Freude an uns. Die haben uns kontrolliert, angehalten. Der Polizist war sehr nett, hat gesagt, ja, finde ich eigentlich gut und Jesus ist kein Problem. Und dann ist er plötzlich gekommen und hat gesagt, ja, es gibt doch ein Problem. Und da sind da die Polizeiautos gekommen, haben uns verhaftet, haben uns mitgenommen und in eine Zelle gesteckt. Da mussten wir ein paar Stunden dort warten. Wir haben dann gebetet, wir waren da mit Romas und Bettlern in dieser Zelle. War ein bisschen wie Silas und Paulus, haben wir uns gefühlt. Wir wurden dann freigelassen und sie wollten uns bis heute, wissen wir nicht, weshalb sie uns verhaftet haben. Sie wollten uns auch keine Zettel geben. Aber das hat schon auch gezeigt, dass das Evangelium manchmal eben auch herausfordert. Als ich dann eine Begründung wollte, haben sie gesagt, ja, das Kreuz provoziert. Da habe ich gesagt, ja, ist das verboten? Also nein, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum haben Sie uns dann verhaftet? Ja, es ist gefährlich, es ist zu groß. Dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt mit einem großen Koffer durch die Stadt laufe, verhaften Sie mich auch? Hat er gesagt, nein, ist auch nicht. Und dann, jetzt gehen Sie einfach. Und da sind wir immer noch dran. Also dieses Thema ist noch nicht ganz fertig für mich, aber es zeigt auch, in Europa gibt es einerseits eine große Offenheit für das Evangelium und auf der anderen Seite gibt es aber auch Widerstände. Aber ich glaube, wir leben in einer ganz spannenden Zeit, wo es eben wichtig ist, das Evangelium hinauszutragen zu den Menschen und zu sehen, wie Menschen gerettet werden und befreit werden. Das ist für mich immer noch ein Highlight. Wir leben seit vielen Jahren als Missionare, als Familie. Also wenn jemand mehr von uns wissen möchte, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Wir haben so einen Freundesbrief, den schicken wir den Leuten. Da sind Gebetsanliegen drin und was wir so erleben. Und wenn ich eben nicht predige oder nicht mit dem Kreuz unterwegs bin, dann bin ich bei meinen Schafen. Ich habe einen Betrieb übernommen vor 10 Jahren und lebe da auf einem Bauernhof mit meinen Kindern und helfe auch immer wieder Menschen in schwierigen Situationen. Ich nehme Menschen auf, die integrativ, also die den Weg zurück ins Leben finden wollen. Und das machen wir nach dem Konzept Empowerment, das heißt Selbstbefähigung, weil das Problem heute ist, dass wenn jemand eine gewisse Zeit nicht mehr arbeitet, ist es sehr schwierig, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Und auf einem Bauernhof kannst du das eben sehr gut lernen. Weil es ist streng und es gibt immer etwas zu tun und so versuchen wir, den Menschen zu helfen, zurückzufinden ins Leben. Ich habe gerade jetzt einen Mann bei mir, der ist um die 50, der ist seit 20 Jahren im Heroinprogramm, also ein Schwerstabhängiger, dem sagen alle, du musst jetzt dieses Heroin nehmen, bis du stirbst und wir wollen ihm jetzt helfen, frei zu werden. Dass der vielleicht auch mal eine Weltreise machen kann, dass er einfach wieder Lebensqualität hat. Der ist bei uns und reduziert jetzt seine Drogen, bis er dann ganz frei ist. Und so ein Bauernhof ist natürlich perfekt für solche Leute, um eben wieder lernen zu können zu leben. Und ich möchte aber heute auch den Schwerpunkt auf den Psalm 23 legen. Ihr seht, meine Bibel fällt langsam auseinander. Ich war in Deutschland mit meinem Kreuz und habe die Bibel in den Kreuzsack getan und jetzt hat es da irgendetwas gelöst. Also verzeiht mir, ich hätte sie besser im normalen Gepäck gehabt. Ich möchte mit euch den Psalm 23 anschauen, wenn das für euch okay ist. Kennen die meisten von uns. Leider haben wir nicht Zeit für den ganzen Psalm, so machen wir einfach die erste Hälfte. Und da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So schön, hä? Das kann man an Beerdigungen hören, das kann man an Hochzeiten hören, das hören auch die Leute, die nicht gläubig sind, sehr, sehr gerne. Der Psalm 23 würde, glaube ich, die meisten Leute, die ein bisschen Ahnung haben vom Glauben, würden sagen, doch, das ist etwas Schönes und da stehe ich auch dazu, das finde ich gut. Aber, liebe Freunde, wir haben da schon einen ersten Stolperstein drin. Der Herr ist mein Hirte. David sagt nicht, der Herr ist irgendein Hirte, irgendein Weg, sondern der Herr ist mein Hirte. Hirte zu sein ist eine persönliche Beziehung. David wusste, dass Gott eine persönliche Beziehung mit ihm will. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Johannes 3,16. Wenn du den Hirten persönlich kennst, dann weißt du, wer er ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind,
brauchen wir das Untere, das Weitere gar nicht mehr zu lesen. Wenn wir das nicht mit Ja beantworten können, dann gilt alles andere für uns eigentlich nicht mehr. Also manchmal gibt es Leute, die sagen, der Herr ist nicht mein Hirte, sondern alles ist mein Hirte. Irgendwie findet schon alles dann zu Gott und irgendwie brauche ich keine persönliche Beziehung. Dann kannst du alles andere, was da unten so schön ist, eigentlich weglassen. Weil das ist die Grundvoraussetzung. Der Herr ist mein Hirte. Und meine Frage an dich, ist er dein Hirte? Ich habe immer wieder Leute, die kommen zu uns auf den Hof, um die Schafe anzuschauen. Und dann sagen die, ich habe die Schafe so gern. Darf ich zu den Schafen rein? Ich sage, ja, selbstverständlich. Und wenn ich gute Laune habe, dann stelle ich den Elektrozaun ab. Wenn ich keine gute Laune habe, dann lasse ich den an. Meistens habe ich gute Laune. Und dann gehen die rein zu den Schafen. Und es ist immer dasselbe. Dann freuen die sich und gehen zu den Schafen. Die Schafe schauen, die kenne ich nicht, und springen davon. Und dann sind die Leute immer ganz traurig. Und dann sage ich, ja, das ist eben der Unterschied. Du bist nicht ihr Hirte. Wenn ich zu meinen Schafen gehe, dann gehe ich rein. Heute Morgen zum Beispiel, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich alle Weiden kontrolliert, bin zu allen Schafen schauen gegangen. Und dann rufe ich denen, komm. Und dann heben die Ohren und dann sehen, den kenne ich, das ist der Hirte. Und dann springen die zu mir, weil sie mich kennen, weil sie wissen, das ist mein Hirte. Und sie kommen nicht zu mir, weil ich eine schöne Deutschschweizer Stimme habe, sondern sie kommen aus einem einzigen Grund zu mir. Sie kommen zum Hirten, weil sie wissen, dass da etwas Gutes passiert. Und ich glaube, das ist die Haupteigenschaft von einem Hirten. Wenn ich meine Schafe quäle, dann kommen die nicht. Wenn ich zum Beispiel die Klauen schneide, das muss ich manchmal, dann sind die ein paar Tage nachher richtig skeptisch. Dann rufe ich, dann kommen die so, Und wenn ein paar Wochen wieder vergangen sind, dann kann ich wieder rufen und die wissen, da gibt es ein bisschen Salz. Im Übrigen könnt ihr an meinen Hosen riechen, die riechen ein bisschen nach Schaf, ich liebe das. Also ein Kämmer, das fühle ich mich wie zu Hause. Auf alle Fälle, die Schafe, die wissen, dass beim Hirten etwas Gutes passiert. Weil Gott in seiner Haupteigenschaft gut ist. Und ich habe gerade gestern mit meinem besten Freunden telefoniert, dem Mirsad. Der Mirsad ist aus dem Kosovo. Und vor ein paar Jahren hat er bei uns an die Tür geklopft. Wir wollten gerade das Abendmahl nehmen in unserem Haus. Und dann habe ich ihn reingebeten und dann haben wir zusammen geredet. Und dann habe ich aber ein Problem gehabt, weil er war ja Moslem. Und ein Moslem kann das Abendmahl nicht nehmen. Das geht für Christen, das ist auch uns Seichtwassertheologen klar, das ist wirklich, das können nur Christen nehmen. Aber für ihn war es etwas zu essen und trinken, er hatte ja Hunger, war den ganzen Tag unterwegs. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich die Augen geschlossen und ein bisschen mit meinem Jesus geredet, mit dem guten Hirten. Und ich habe wie diese Stimme gehört, die gesagt hat, frag ihn, ob er Christ werden will. Dachte, ist ein bisschen steil, Habe ich ihn gefragt, Entschuldigung, möchtest du Jesus Christus als Herr und Erlöser annehmen? Dann sagt er, ja natürlich, ich war heute in 3 Kirchen, erzähl mir mehr. Dann habe ich ihm das Evangelium erklärt, Jesus ist auf die Welt gekommen für deine Sünden, Jesus möchte dir neues Leben geben, Jesus möchte dich mit deiner Vergangenheit versöhnen, wir haben zusammen gebetet, er hat Jesus in sein Leben eingeladen, wir haben das Abendmahl genommen, wir haben zusammen gegessen, wir haben Lieder gesungen und er ist schlafen gegangen. Und am anderen Morgen bin ich aufgestanden um 6 und bin da das Haus, die Treppe runter und dann war er schon wach und hat extrem gelacht. War so ein Riesensmile. Und ich bin viel im Kosovo und in Albanien, ich liebe diese Länder, bin da viel unterwegs und normalerweise morgens um 6 ist da nicht so ein mega Smile. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso lachst du so? Und dann hat er mir gesagt, Stefan, gestern habe ich doch zu Jesus Christus gebetet, dass er in mein Leben kommt. Aber ich sage, das haben wir. Und dann hat er gesagt, Stefan, weißt du was? Ich war 15 Jahre alt und bin von der Schule nach Hause gekommen und habe meine Mutter und meinen Vater aufgeschlitzt am Haus gefunden, aufgehängt, massakriert, Beginn des Kosovo-Kriegs. Er ist dann in Jučeka gegangen, wurde ein Freiheitskämpfer mit 15 Jahren, hat schlimme Sachen gemacht, schlimme Sachen erlebt. Und er hat gesagt, ich hatte seit 15 Jahren oder 16 Jahren jede Nacht Albträume. Es gab keine Nacht, in der ich durchgeschlafen habe. Und da steht er da und lacht und sagt, das ist die erste Nacht, wo ich keinen Albtraum hatte. Eine Begegnung mit dem guten Hirten verändert dein Leben. Er wurde dann zurückgebracht in sein Land, weil er hatte keine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz. Die Polizei hat gesagt, ah, du bist bei diesem Pastor in diesem Sauhaus. Und er hat gesagt, das ist ein Haus des Herrn, weil wir haben immer wieder Leute aufgenommen. Und seine Frau hat dann zum Glauben gefunden, dann haben wir die getauft. Dann sein Schwager hat ihm gesagt, ich töte dich, wenn ich die Gelegenheit habe. Der ist bei ISIS, oder also ein muslimischer Fundamentalist. Und er hat ihm gesagt, du kannst mich nicht töten, außer Jesus erlaubt es dir. Aber ich werde meinen Glauben nicht aufgeben. Vor 3-4 Monaten wurde seine Tochter in der Schule zusammengeschlagen, weil sie von Jesus Christus erzählt hat. Und er musste die Schule wechseln. Aber er sagt mir immer wieder, wenn wir telefonieren, jetzt ist er gerade gestern ist er in die Türkei gegangen, um Bibel zu verteilen. Und eine Begegnung mit Jesus kann ein Leben um 180 Grad ändern. Der Herr ist mein Hirte. Aber das heißt alles. Mirsad ist gekommen und hat sein ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet und hat sein Leben um 180 Grad gedreht. Und das ist meine Frage an dich. Ist der Herr auch dein Hirte? Weißt du, wenn ich meinen Freund, den Mirsad, anschaue, dann ist er mittlerweile, am Anfang war ich der Pastor und mittlerweile bewundere ich ihn, wie er mutig für Jesus lebt. Wie er trotz den Widerständen im Kosovo mutig sein Leben lebt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Wenn man das im Hebräischen anschaut, dann kommt man eigentlich zu dieser, müsste man es genau übersetzen, der Herr führt mich zu einem stillen Ruheplatz. Wenn ich jetzt am Mittag jeweils zu den Schafen gehe, ein bisschen schauen, was die machen, dann lieben die es, irgendwo am Schatten zu liegen. Und sie katschen, weiß nicht, wie man dem auf Hochdeutsch sagt, sie haben auch, sie sind ein bisschen mit dem Mund, das katschen, und sie liegen da und sind zufrieden, ja. Und wenn es noch ein bisschen Wasser in der Nähe hat, dann sind sie total happy. Und in der damaligen Zeit, oder als der König David diesen Psalm geschrieben hat, das war ja Wüstenland, karg, heiß. Und der wusste, die Schafe brauchen einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen können. Und ich glaube, wir brauchen das eben auch in unserer Zeit. Wir haben so viele Reize, so viele Dinge, so viele Menschen, so viel Impact, der auf uns immer wieder einprasselt. Und darum brauchen wir einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Hast du so einen stillen Ruheplatz? Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er erquickt meine Seele. Erquicken heißt, das brauchen wir heute nicht mehr, dieses Wort, aber es heißt ein bisschen, er erneuert meine Seele. Er macht mein Denken neu. Und in der Psychologie redet man von inneren Parlament. Also in dir drin gibt es wie ein Parlament, kennen wir alle ein Parlament, he? Und im inneren Parlament gibt es einen König. Es gibt jemand, der auf dem Thron des inneren Parlaments sitzt in der Psychologie. Und dann hast du verschiedene Charaktereigenschaften. Vielleicht kennst du das. Manchmal hat man gute Laune, manchmal hat man schlechte Laune. Da gibt's so ein bisschen, kennt ihr das? So ein bisschen verschiedene Charaktereigenschaften wie Personen, die man in sich hat. Und wenn Jesus König ist in deinem Leben, dann setzt er sich auf den Thron von deinem inneren Leben. Und dann fängt er dich an, innerlich zu verändern. Aber manchmal ist das eben nicht so einfach. Zumindest in meinem Leben. Manchmal kommt die Vergangenheit wieder. Manchmal kommen Lügen wieder. Du kannst doch nichts, du bist doch nichts. Oder schau mal, was dein Bruder mit dir gemacht hat. Schau mal, was in deiner Schulzeit mit dir gemacht wurde. Schau mal, was man dir angetan hat. Schau mal, da wurdest du übergangen. Kennt ihr das? Sogenannte toxischen Gedanken. Und darum braucht es immer wieder eine Erquickung der Seele. Bei den Schafen machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen die alle paar Monate oder alle halbe Jahre, je nach Rasse, und geben ihnen eine Spritze zum Entwurmen. Und zwar Schafe haben sogenannte innere Parasiten. Das sind so kleine Würmer, die sind in den Schafen drin, im Magen, und die saugen ihnen das Blut weg. Und irgendwann können die Schafe nicht mehr laufen, legen sich hin und sterben. Und ich glaube, mit uns Christen ist es ganz ähnlich. Manchmal brauchen wir gegen diese negativen Gedanken eine göttliche Wurmkur. Manchmal brauchen wir diese Spritze von Jesus, der dir sagt, du bist mein Schaf, ich liebe dich, ich bin bei dir. Und dass wir diese negativen Gedanken bei Jesus am Kreuz ablegen können. Die Stimme des guten Hirten erneuert unsere Gedanken auf eine positive Weise. Ein Wort Gottes kann ein Leben verändern. Der gute Hirte, eine Wurmkur bei meinen Schafen, gibt ihnen neues Leben. Oh, ich war letztens auf der Straße und habe mit einem Mann über den Glauben geredet. Das war ein Headhunter. Ein Headhunter ist ein Firmenchef. Und der ist gerade aus Finnland gelandet, in Zürich war das, und hat gesagt, ja weißt du, ich bin gerade jetzt vor ein paar Stunden gelandet in Zürich, ich habe 7 Millionen heute Morgen verdient. 7 Millionen in einem, also ein Headhunter, der platziert einen Firmenchef bei einer anderen Firma und kriegt dafür eine Belohnung sozusagen. 7 Millionen. Und da stand ich so da, ich der kleine Pastor, und dachte, was will ich dem jetzt von Jesus sagen? Und ich habe gebetet, Jesus, hilf mir, was soll ich ihm sagen? Und es war so wie diese göttliche Wurmspritze, die gesagt hat, sag ihm, ich bin Abba. Abba heißt Papa auf Hebräisch. Dann dachte ich, das ist irgendeine falsche Verbindung. Da muss irgendwie jetzt Gold vom Himmel fallen oder ein Blitz müsste einschlagen oder muss doch etwas passieren. Ich kann doch dem jetzt nicht sagen, Papa. Und da habe ich gesagt, okay, es tönt jetzt extrem doof, aber Gott ist ein guter Papa, Gott ist Abba. Und dann steht dieser Manager vor mir, mitten in der Straße und fängt an zu weinen. Als ich dieses Wort Abba gesagt habe, sind Tränen runtergelaufen. Er hat geschluchzt wie ein Hund und hat gesagt, du hättest mir alles geben können, alles sagen können, aber ich hatte nie einen Vater, ich hatte nie diese Vaterliebe. Und dieses eine Wort hat sein Herz so tief bewegt, dass die göttliche Wurmkur gewirkt hat. Er erquickt meine Seele. Wo brauchst du heute eine göttliche Wurmkur? Wo gibt es eine Lüge in deinem Leben? Ich bin zu kurz gekommen, ich wurde übergangen, ich wurde geplagt, was auch immer. Er erquickt meine Seele. Wir brauchen immer wieder diese Wurmkur Gottes. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Wenn ich mit meinen Schafen unterwegs bin, dann folgen die mir, auch wenn es schwierig ist. Wenn ich sie zum Beispiel einlade in meinen Transporter, diese Maschine ist laut und die knattert und das haben die Schafe nicht gern, aber sie kommen mit, weil sie dem guten Hirten vertrauen. Und meistens hat das damit zu tun, dass irgendein Schaf ganz besonders Vertrauen hat. Und zwar hatten wir vor etwa, war auch schon eine gewisse Zeit her, hatten wir ein Schaf, das hat das Bein gebrochen auf der Alp. Im Sommer gehen die Schafe auf die Alp, ganz hoch in den Berg. Und dann hat mich der Älpler angerufen und gesagt, Stefan, dein Schaf hat das Bein gebrochen, wir müssen es holen. Und da sind wir 500 Höhenmeter raufgestiegen auf den vorderen Ochsen, auf den Berg da. Und als ich noch raufgewandert bin, habe ich ihm noch erzählt, ich bin Pastor und Jesus. Und ich wollte ein guter Hirte, ein guter auch Pastor sein. Haben wir das Schaf gefunden, haben dann das Bein eingebunden. Ich habe es dann auf meine Schultern genommen. Und im Frühling war das Schaf etwa so klein, aber es war schon Herbst, das war schon ziemlich groß. Und dann hatte ich das da auf meinen Schultern und das hat gestunken. Und es wollte auch nicht unbedingt da oben sitzen. Und es war heiß. Und die Mücken haben mich gestochen. Und die Steine, oder so wart ihr auch schon beim Wandern, wenn man so auf den Steinen ausrutscht. Hä? Und ich wurde wütend. Und irgendwann hat es mir, bumm. Dann habe ich ganz laut gesagt, hätte ich jetzt eine Pistole, ich würde dieses dumme Tier gleich erschießen. Und dann schaut mich der Eltner so an mit so großen Augen. Hat er auf dem Weg rauf, der fromme Pastor, hä? Und jetzt, so bist du wirklich. Und gleichzeitig war es ein bisschen so, als würde Jesus selber so ein bisschen seinen Finger in mein Herz legen und sagen, schau mal, aber ich bin anders. Wenn ich dich auf meine Schultern nehme, dann trage ich dich bis nach Hause. Wir sind Menschen und unsere Geduld, oder meine, ich habe eine sehr kurze Zündschnur, meine Geduld ist sehr begrenzt. Aber der gute Hirte, seine Geduld ist nicht begrenzt. Ich habe dann dieses Schaf ins Tal getragen und es in den Stall gebracht und gesund gepflegt. Und bis heute ist mir das immer wieder so ein Gedanke, wenn ich merke, dass ich traurig bin, dass ich einsam bin, dass ich durch ein Tal des Schatten gehe, dass ich weiß, der gute Hirte trägt mich auf seinen Schultern und er wird mich nicht fallen lassen. Mein Großvater war ein einfacher Postmann. Er wollte immer Erfinder sein. Aber hat mich schon als Kind hat er mich mitgenommen. Ich durfte mit ihm Europa ein bisschen kennen. Wir sind nach Deutschland gefahren, ins Deutsche Museum. Und er hat immer allen Leuten noch ein Traktat gegeben von Jesus. Er war so ein alter Evangelist. Aber hatte viele, er konnte nie arbeiten, was er wollte. War eigentlich immer in diesem System drin. Aber er war ein unglaublicher Mann Gottes. Sehr demütig, sehr lieb zu mir. Und vor ein paar Jahren ist er gestorben und als er im Spital war, haben sie uns angerufen und gesagt, kommt noch vorbei, nehmt Abschied von ihm. Und da bin ich in den Spital gefahren und da waren wir um sein Bett und dann haben wir noch Lieder gesungen und er hat mich noch angeschaut und wir haben gebetet und es war eine so ganz schöne Atmosphäre. Und wir haben gesungen und gebetet und er hat die Augen zugemacht und ist zu Jesus gegangen. Und das war so stark. Und dann bin ich in den Gang raus und dann kam eine Krankenschwester und die hat gesagt, Herr Mark, ich arbeite seit 30 Jahren auf dieser Station, ich habe hunderte von Menschen sterben sehen. Aber das war eindrücklich, was war das? Und dann habe ich gesagt, das war ein Mann, der ist zu Jesus gegangen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Weißt du, ich habe gesehen, wie der gute Hirte meinen Großvater durchgetragen hat. Er war so wie wir alle. Aber ich glaube, er hatte diesen Glauben an Jesus und wusste, dieser Hirte trägt mich durch den Tod. Meine Frage an dich heute, kannst du von ganzem Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte? Jesus möchte nicht ein bisschen dein Hirte sein, sondern er möchte dein ganzes Leben. Meine Schafe haben einen Hirten und das bin ich. Und so ruft auch Jesus dich auf heute, mach ganze Sache mit mir. Hast du einen stillen Ruheplatz, wo du einfach sein kannst? Hast du diese göttliche Wurmkur bekommen? Oder bist du noch voll von diesen negativen Würmern, die deine Gedanken auffressen? Oder bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit? Weil dann ist vielleicht heute der Moment, wo Jesus dir eine Wurmkur geben möchte. Und weißt du, dass der gute Hirte dich durchtragen wird? Durch die Krankheit, durch die Probleme des Lebens, bis zu ihm in Ewigkeit. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21,6, wo wir auch lesen, dass die Häuser und die Straßen aus Gold vorbereitet sind für uns. Der Herr möchte dein Hirte sein, der Einzige. Er möchte dir heute deine Vergangenheit, deine toxischen Gedanken wegnehmen und er wird dich durchtragen, bis in Ewigkeit. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und Jesus, ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Und ich möchte mit meinem Leben heute noch einmal ganz klar sagen, Jesus, du bist mein Hirte. Du kannst mein ganzes Leben haben, nicht nur einen Teil, sondern alles. Ich gebe dir mein Leben hin, weil du ein guter Hirte bist und gut für mich schauen willst. Und ich bete für uns alle, die wir toxische Gedanken haben, die wir negative Gedanken in unseren Köpfen haben. Jesus, ich brauche diese Wurmkur. Ich brauche deine Gedanken über meinem Leben. Du hast mich wunderbar gebildet im Mutterleib. Du hast bezahlt am Kreuz für meine Fehler. Du bist ein guter Vater. Ich bin in deinem Ebenbild gemacht. Du liebst mich, du kennst mich. Ich bin voller Gedanken der Hoffnung. Mir ist vergeben. Ich bin angenommen. Ich bin befreit. Ich bin würdig. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Schaf des mächtigsten Hirten. Jesus, ersetze meine negativen Gedanken mit deinen göttlichen Wahrheiten. Und für uns alle bete ich auch noch, dass wir getragen sind vom guten Hirten. Jesus, danke, trägst du uns durch das Tal des Todes, durch das Tal der Schatten. Danke, Jesus, müssen wir mit dir keine Angst haben von dem, was kommt, weil du uns trägst und du bei uns bist. Und so segne ich euch alle im Namen des Vaters, der euch gemacht hat, so wie ihr hier sitzt, und das ist gut. Ihr seid gute Schafe, weil er euch einfach so gemacht hat, wie ihr hier sitzt. Ich segne euch im Namen des Sohnes Jesus Christus, der alle negativen Gedanken und alle Mächte der Finsternis mit dem Tod am Kreuz bloßgestellt hat. Und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, dieser leisen Stimme, die dir immer wieder zuflüstert: Du bist mein Kind, du bist mein Schäflein, ich bin für dich, ich bin da. Ich segne euch im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen.
Für diese wirklich beeindruckende Botschaft und Predigt. Und was mir wirklich ins Herz gegangen ist, ist, dass der Unterschied, warum Stefan Mark das so lebt, ist nicht, weil er speziell ist, es ist, weil Gott speziell ist. Und weil der gleiche Heilige Geist in seinem Herzen wohnt, in eurem, in unseren Herzen ist, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Da hat es keinen Unterschied. Ich bin nicht sicher, dass einer von uns jede Idee hatte, ein Schaf mit einer Pistole zu erschießen. Also ich meine, deshalb kann Gott alle Menschen brauchen, in dem Sinn. Und ich möchte jetzt wirklich, dass in der Zeit nach dem Lied, das wir singen werden, wenn wir noch hier ein bisschen Kaffee und Kuchen genießen dürfen, geht vielleicht nicht in die Gespräche rein über, wie es in der Politik, wie in der Welt so geht, aber sonst geht aufeinander zu. Wo können wir einander helfen? Wo ist da ein Bedürfnis, gerade von der Person, die gegenüber oder neben dir sitzt? Redet drüber. Betet füreinander. Der Gott, der Wunder tut, der eine Idee im Stefan gibt, um Abba zu sagen einem Headhunter in Zürich, das ist der gleiche Gott, der in euren Herzen wohnt. Und wir sind alle Botschafter des Allerhöchsten, Botschafter und Bevollmächtigte des Allerhöchsten. Wollen wir doch untereinander aufbauen, jetzt gerade in der Zeit, die wir zusammen haben als Geschwister, in Liebe. Wir werden heute nicht Körbchen durch die Reihe gehen lassen, wenn ihr die auch Stefans Arbeit unterstützen wollt, hat da einen Korb draußen auf dem Tisch hier und ich glaube, draußen hast du nochmal einen. Wenn ihr da was reinlegen wollt, fühlt euch frei. Und nehmt euch diese Zeit der Gemeinschaft, um von Gott zu reden, was vielleicht gerade diese Botschaft in euren Herzen bewirkt hat. Gibt es euch nicht irgendwie das Kribbeln, in den Fingern aufzustehen? Und das hat mit dem Alltag gar nichts zu tun. Wie wir schon in den Seniorennachmittagen gesagt haben, solange ihr einen Atemzug noch habt, könnt ihr mit dem Gott preisen und mit ihm, mit diesem Atemzug auch von ihm zeugen, wie Stefans Vater es gemacht hat auf der Station. Eine Person mehr im Reich Gottes, für das lohnt sich alles. Und François und Esther, vielen, vielen Dank auch für euren Dienst hier. Es ist fantastisch mit euch. Aber wollen wir das ein Segenslied noch zusammen singen?
Geh unter der Gnade heißt das Lied. Ich glaube, das kennen alle, die Manfred Siebald kennen.